Obacht.
Der Montagabend.
Kurz nach 8.
Hier bei uns im Sky-Studio.
Talk und Tore.
Schau dir das an.
Eine geile Sache.
Bam. Da freue ich mich persönlich sehr drauf.
Frisch, frech, mutig.
Macht Spaß, ist erfrischend.
Habe ich so auch noch nicht erlebt.
Da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen.
Kommen fast die Tränen eigentlich.
Viele gute Gespräche.
Zwischendurch soll halt der Spaß schon rennen.
Ich bin immer für einen Spaß zu haben.
Das ist ein Wahnsinn.
Da kann man nur einen Hut ziehen.
Der Klassiker ist zurück. Talk und Tore ab sofort wieder jeden Montag regelmäßig hier bei uns auf Sky Sport Austria. Heißt es herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie dabei sind. Begrüße Sie zur ersten Ausgabe von Talk und Tore im Jahr 2022. Ja, Talk und Tore immer mit den Themen, den Fußballthemen, die bewegen und im Moment mit Sicherheit das Thema Nummer 1, die Champions League. Morgen geht's los mit den ersten Achtelfinalspielen und am Mittwoch dann zum ersten Mal eine österreichische Mannschaft in der K.O.-Phase. Der FC Salzburg trifft außerdem gleich auf den großen Rivalen aus München, auf den FC Bayern. Welche Chancen haben die Salzburger? Wie stehen die Vorzeichen? Über all das wollen wir in den nächsten knapp 75 Minuten ausführlich hier bei Talk und Tore diskutieren.
Eine Stadt wartet. Auf das große Duell. Spannung, Anspannung. Der Moment des Triumphes. Und der Weg hierher.
1:0 für den österreichischen Meister. Adeyemi, il avait touché pourtant. Maximilian Weber.
Adeyemi. Oh, da ist das Tor.
Ein historischer Tag. Achtelfinale. Champions League. Diese Erfolgsgeschichte soll noch nicht zu Ende sein. Lassen sich Lewandowski und Co. tatsächlich beeindrucken. Der Achtelfinal-Hit Salzburg gegen die Bayern. Das große Thema jetzt bei Talk und Tore.
Hereinspaziert nochmals, willkommen bei Talk und Tore und Sie sehen es, erstmals seit 2004 Talk und Tore mit einem runden Tisch und zwar deshalb, weil wir in unserem neu designten Studio ab sofort senden und dann hoffentlich auch mit vielen interessanten Gesprächsrunden und vor allem ausgewiesenen Fußballexperten und die sind auch heute hier bei der ersten Ausgabe von Talk und Tore im neuen Jahr zu Gast. Ich begrüße und freue mich ganz besonders, dass er heute bei uns ist, hier bei Talk und Tore, die lebende Bayern-Legende. Hermann Gerland, knapp 25 Jahre in verschiedensten Funktionen beim FC Bayern tätig. Schönen Abend.
Guten Abend.
Freut mich. Außerdem bei uns einer, der seit 5 Jahren den FC Bayern intensiv verfolgt. Und zwar zunächst bei der Bild-Zeitung, mittlerweile bei dem Münchner Merkur bzw. bei der TZ. Philipp Kessler, schönen Abend.
Danke für die Einladung.
Und ein echter Salzburg-Insider ist natürlich Valentin Snobe von der Kronenzeitung in Salzburg ebenfalls. Schönen Abend.
Danke für die Einladung, hallo.
Und außerdem bei uns, freue mich ganz besonders über den Sky-Experten, die meisten Zuseher kennen ihn aus den Bundesliga-Sendungen am Wochenende und für die österreichischen Zuseher ist er unter der Woche in der Champions League im Einsatz. Freue mich, dass Didi Hamann heute zu uns gekommen ist.
Danke.
Didi, schönen Abend. Einmal Wien statt München, Studiotausch, ja. Aber ich glaube, es ist ganz in Ordnung, oder?
Absolut. Nicht ganz so groß, aber... Ja. Klein, aber fein.
Österreicher. Ne?
Sehr schön, ja.
Freut mich, dass wir es einmal geschafft haben, dass du hierher kommst. Und Wien ist natürlich und Österreich immer eine Reise wert. Hermann Gerland, welche Beziehungen haben Sie zu Österreich, zu Wien?
Ich habe einen Kollegen gewonnen.
Wo?
Und den habe ich besucht mit meiner Frau. Ansonsten habe ich keine Beziehungen.
Ja, na doch, ab und zu ein bisschen Fußball gesehen. Ne?
Ja, Fußball habe ich gesehen, aber da war nicht so prickelnd, das Spiel, was ich gesehen habe. Da war Rapid...
Am Freitag.
Da war nicht so toll. Wir haben schöne Stadion, aber es waren nur 2000 Zuschauer da. Das Essen war prima. Und das Spiel war so lala. Ein hochverdienter Sieg für Salzburg aufgrund der zweiten Halbzeit, kann man so sagen.
Gibt es dann auch noch Informationsaustausch mit dem FC Bayern?
Nein. Die haben genug Scouts und die wissen, wie stark Salzburg spielen kann.
Ja, Hermann Gerland. Samstagnachmittag Bochum gegen Bayern, 4-2, 6 Tore, hat Hermann Gerland da gleich 6-mal gejubelt, denn vielleicht für die österreichischen Zuschauer muss man dazu sagen, sie kommen ja aus Bochum, haben dort auch in der Bundesliga gespielt für Bochum und haben ja selbst gesagt, Bayern ist ihr Zuhause, aber Bochum ist ihre Heimat.
Ja, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, dann gibt es für mich ja keine Niederlage. Ich habe mich gefreut, Bochum hat erstklassig gespielt und hat verdient gewonnen gegen den FC Bayern. Und Bayern hat nach wie vor 6 Punkte vor. Und wenn Bayern gewinnt, freue ich mich. Also es soll der Bessere gewinnen. Und an dem Tag war Bochum eindeutig die bessere Mannschaft und hat hochverdient 4-2 gewonnen.
Ja, schrillen da schon die Alarmglocken beim FC Bayern?
Ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass das dieses Jahr passiert. Sie haben gegen Gladbach im Pokal hoch verloren. Da war der Trainer nicht dabei. Dann haben sie in Augsburg verloren. Und ich glaube schon, dass es etwas Unruhe gibt. Ja, also diese mangelnde Form von Upamecano, der zur Halbzeit rauskam am Samstag, haben wenig defensive Stabilität. Ich habe das Gefühl, dass sie ohne Goretzka einfach wenig Kontrolle über das Spiel haben. Und die waren über die gesamte Saison schon hinten immer wieder sehr offen. Jetzt spielt er im Moment mit 5 Stürmern, weil er sagt, er will die Besten da auf den Platz bringen, Julian Nagelsmann. Aber da geht ihm natürlich nach hinten was ab. Und ich bin fest überzeugt, dass das am Mittwoch anders sein wird. Aber ich glaube schon, dass... Also früher hatten sie die Spiele alle 2 oder 3 Jahre, die Bayern. Jetzt hatten sie dieses Jahr schon 2 oder 2,5 dieser Spiele. Deswegen sind die Vorzeichen auch ein bisschen anders. Weil jeder, oder es gibt ja viele, die sagen, naja, das ist der schlechteste Zeitpunkt, die Bayern zu spielen nach so einer Niederlage. Ich sehe das ein bisschen anders.
Ja, Philipp Kessler, ist es so? Oder wird es eine Reaktion geben des FC Bayern am Mittwoch?
Ich glaube, es ist der schlimmste Moment für Salzburg, jetzt auf den FC Bayern zu treffen, weil die Bayern, die zeigen, das hat man auch nach dem 0-5 gesehen im Pokal, die zeigen dann Reaktion. Die wollen natürlich unbedingt das wieder gut machen. Die wissen, dass das ein bescheidenes Spiel war, würde ich jetzt sagen. Ich möchte jetzt keine Kraftausdrücke nennen, aber es war nicht berauschend von Bayern. Und Joshua Kimmich hat es ja schon angesprochen, ne? Es war ein Kopfproblem, ein Mentalitätsproblem. Leider war das so. Die gehen 1-0 in Führung, relativ früh, denken wahrscheinlich, das Spiel ist durch. 9 Punkte, damals noch Vorsprung in der Liga. Jetzt sind es nur noch 6. Also nur ein Ausrutscher werden sie sich nicht erlauben. Und ich glaube, am Mittwoch in der Champions League wird es auch keinen Ausrutscher geben von Bayern.
Ja, sieht es Valentin Snobe ähnlich? Ist es ein Spiel im denkbar ungünstigen Augenblick für die Salzburger, dass da die Bayern am Samstag abgeliefert haben?
Nein, weil Salzburg auch die ganze Saison über aus der Liga, aus einer teilweise mageren Ligaleistung, dann 2, 3 Tage später auch in der Champions League draufpacken hat können.
Also und sowohl bei Salzburg als auch bei Bayern heißt das nichts, oder wie?
Genau, genau. Und ich glaube sogar, vielleicht schafft Salzburg das, und das haben sie schon einige Male gezeigt, in Sevilla zum Beispiel, wie sie die Spanier überrumpelt haben, wo sie eine Weltklasse-Verteidigung mit Jules Koundé und Diego Carlos alt aussehen haben lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht haben sie da gerade in den ersten 10, 15 Minuten auch ein bisschen das Überraschungsmomentum auf ihrer Seite, und dann kann das ganz spannend werden.
Ja, wir wollen jetzt gleich noch einen in unsere Runde holen, der natürlich auch zu diesem Spiel eine Meinung hat, aber vor allem auch deshalb, weil er heute einen besonderen Ehrentag hat, nämlich der Teamchef unserer Sky-Experten, Didi Hamann, das ist nämlich Hans Krankl, der Goleador. Heute am 14. Februar hat er Geburtstag und der nimmt sich die Zeit, um bei uns vorbeizuschauen. Guten Abend, Hans Krankl. Schön, dass du bei uns heute bist.
Guten kurz. Abend.
Und wie sagt Guten der Abend. Spanier? Feliz cumpleano, buon cumpleano. Das sind ja die Italiener und die Spanier deine Lieblingssprachen. Alles Gute zum Geburtstag.
Dankeschön. Muchas gracias.
Man muss auch dazu sagen,
Glückwunsch.
Ja, Hermann Gerland gratuliert auch. Ja, vielleicht wissen es nicht alle. Hans, es ist zum letzten Mal, dass der Sechser noch vorne drauf ist. 69. Aber ich kann sagen, man sieht es dir kaum an. Wie hältst du dich so fit?
Das brauchen wir jetzt nicht zu betonen.
Wie hältst du dich so fit?
Noch immer mit den Veteranen Fußball zu spielen, Mittwoch und Samstag, und das geht gut, noch gibt es viele Schmerzen, aber da weiß man, die Muskulatur ist noch da.
So soll es sein. Wie viele Glückwünsche hast du heute bekommen per SMS, WhatsApp oder auch Anrufe? Und waren vor allem auch besondere dabei?
Sehr viele, wie immer, von sehr netten Menschen, von vielen Freunden, die ich habe. Am liebsten sind mir das 2 ehemalige Spieler, mit denen ich schon lange nicht zusammengekommen bin persönlich. Das ist der Jan Age Fürtuch, der mir seit 20 Jahren immer gratuliert, und der Sascha Medlitski sogar aus Belarus, aus Weißrussland.
Schön. Ehemalige Spieler, die also mit dir noch immer eine gute Verbindung pflegen. Wie hast du den Tag verbracht? Ich nehme an, nachdem du ein Familienmensch bist, zu Hause bei deiner Familie. Kinder und Enkelkinder.
Alles in Ruhe, alles normal im Kreise der Familie.
Hans, kommen wir gleich zum Sportlichen. Champions League Achtelfinale. Du warst ja auch in einem Champions League Achtelfinale. Es war eine andere Zeit. Europacup, der Landesmeister hat es damals geheißen. Man war relativ schnell in der K.O.-Phase in einem Achtelfinale. Zweimal mit Rapid, einmal sogar im Viertelfinale. Ist das was Besonderes? Auch wenn es damals eine andere Zeit war?
Wir waren mit Rapid auch im Finale, das hast du vergessen.
Ja, aber das war nicht bei dem Europacup der Landesmeister. Entschuldigung, das war ja ein Pokalsiegerbewerb.
Ja, damals waren noch diese beiden Bewerbe gleichgesetzt. Der Europacup der Meister und der Europacup der Cupsieger war gleichgestellt. Das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es die Champions League und die Europa League. Also das ist eine Liga tiefer, wie man so sagen sollte.
Ja, gut. Also es war trotzdem was Besonderes. Das heißt es jetzt für Salzburg aus deiner Sicht am kommenden Mittwoch gegen den FC Bayern. Also erstmals eine österreichische Mannschaft, seitdem die Champions League eingeführt wurde in der K.O.-Phase. Wie bewertest du die Möglichkeiten der Salzburger, da für eine Überraschung zu sorgen?
Ich habe die Salzburger gesehen live als Sky-Experte im Allianz-Stadion. Und ich habe gesehen die Bayern gegen Bochum. Das habe ich mir gegeben. Ich muss sagen, ich sehe sehr wenig Chancen für die Bayern.
Er sieht wenig Chancen für die Bayern?
Ja.
Hermann Gerland.
Ja, aber setz mal die Brille auf am Mittwoch, dann wirst du schon sehen, was passieren kann. Also Bayern München hat eine Top-Mannschaft.
Ist natürlich ein bisschen Spaß dabei, aber man muss sagen, die Bayern haben in letzter Zeit erhebliche Probleme in der Abwehr. Die Salzburger waren im Allianzstadion erste Hälfte mittelmäßig, aber zweite Hälfte dann wieder sehr gut und haben das Spiel umgedreht. Es wird ein interessantes Spiel. Es wird sicher ein interessantes Spiel. Wer die Bayern kennt und wer weiß, wann die Bayern in Form sind. Also die haben schon einen Kader jetzt, also der seinesgleichen sucht in Europa. Das ist ein sehr, sehr guter Kader mit sehr, sehr vielen extremen Klassenspielern.
Glaubst du, dass die Entscheidung also erst dann in 3 Wochen beim Rückspiel in München fallen wird?
Ja, ich denke schon. Ich hoffe nicht, dass es noch ein Spiel vorbei ist. Wir werden sehen, die Bayern können nach diesem Bochum-Spiel etwas Weiteres, können sie die Bayern nicht mehr erlauben. Ich glaube, das lässt der Verein nicht zu und das lassen die Fans nicht zu und die Journalisten nicht. Also die Bayern müssen schon schauen, dass sie ein sehr gutes Resultat machen.
Ja, dann bedanke ich mich, Hans, und entschuldige die Störung, aber nach ein paar Stunden hast du Geburtstag. Genieß noch den Moment. Alles Gute, wir sehen uns bald bei uns hier auf Sky. Schönen Abend.
Danke, schöne Grüße ins Studio an alle.
Servus.
Okay, ciao.
Hans. Didi, siehst du es ähnlich, dass es spannend wird?
Ja, also mich würde es schwer überraschen, wenn es nicht spannend wird oder wenn es nicht spannend sein wird in 3 Wochen. Weil man auch nicht vergessen darf, dass Manuel Neuer nicht dabei ist. Ja, und also beim ersten Tor am Samstag sieht der Torwart für mich nicht gut aus. Den muss er meiner Meinung nach halten. Und das dritte und das vierte, das waren Sonntagsschüsse. Da ist die Frage, ob die überhaupt geschossen hätten, wenn der Neue im Tor gestanden wäre. Also das führt, glaube ich, zu dieser ganzen Defensivschwäche oder zu dieser Instabilität. Trägt das natürlich auch noch bei. Und dann muss man schauen, Hernandez muss links spielen. Mit Davis fehlt noch ein unheimlich wichtiger Spieler. Und man muss ganz klar sagen, dass Goretzka und Davis im Moment einfach nicht zu ersetzen sind. Upamecano hat große Probleme. Süli, da ist jetzt eine Dynamik, der den Verein verlässt, an dem der Trainer gesagt hat, er wird weiter an ihm festhalten. Pavard auch immer wieder mal Spiele drin, wo er einen Fehler dabei hat. Und dann kann Kimmich auf der 6 das einfach nicht allein bewältigen, dass eben die Konter gestoppt werden. Und das wird mit Sicherheit ein Partner kommen für Kimmich, ob das Rocker ist oder Tolisso. Werden wir sehen, aber mich würde schwer wundern, wenn das kein enges Spiel wird am Mittwoch. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Salzburger die Bayern sogar schlagen. Ja, sie haben immer Reaktion gezeigt nach Niederlagen, aber ich glaube, dass in der jetzigen Phase das schon etwas anderes ist. Also ich glaube, es gibt zur jetzigen Zeit oder seit Samstag sehr viel mehr Fragezeichen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Könnte das sein, dass es mehr Fragezeichen gibt?
Das kann alles sein. Aber
aus Ihrer Erfahrung, es gab ja immer wieder auch, wie Sie im Trainerstab waren, gab es ja nicht immer nur Siege.
Nein, wir haben auch mal verloren, keine Frage. Aber am nächsten Spiel haben wir die Antwort gegeben. Und ich bin mir sehr sicher, dass Bayern München ein erstklassiges Spiel am Mittwoch abliefern wird. Ob es dann reicht für einen Sieg, kann ich nicht sagen, weil Salzburg hat eine sehr gute Mannschaft. Ja, und das haben wir ja schon im letzten Jahr haben wir das ja schon bemerkt, dass es nicht so einfach war, gegen Salzburg zu gewinnen. Das stand ja lange sehr, sehr knapp. Auch hier in Salzburg war es knapp. Und zu Hause, gut, wenn man 6-2 dann führt, dann war 3-1, das war ja normal, dass man dann weiterkommt.
Das Ergebnis war deutlicher als das Spiel, muss man ganz ehrlich
sagen. Ja, das Spiel hier zu Hause war das Spiel sehr, sehr eng. Mhm. Und ich gehe auch davon aus, dass es ein enges Spiel werden wird. Aber nach wie vor ist für mich Bayern München Favorit.
Ja, wir reden ja dann noch ausführlich über den FC Bayern. Valentin Snobe, es hängt ja nicht nur von den Bayern ab, sondern auch, was die Salzburg imstande sind, auch am Mittwoch zu leisten. Sind die Salzburg im Moment auch auf dem Level, auf dem sie zum Beispiel schon im Herbst phasenweise waren?
Das ist ein ganz richtiger Punkt. Sie kommen aus der österreichischen Vorbereitung heraus, gegen zwar österreichische gute Teams, keine Frage. Aber im Herbst war das anders, als man in die Champions League startet, nach zwei super Testspielen gegen internationale Playoff und die Testspiele gegen Atletico und Real. Also das war dann schon einmal eine andere Ausgangsposition. Die Frage ist, schaffen Sie das, den Schalter sofort umzulegen? Ich traue es Ihnen zu. Wie automatisiert die Abläufe sind, das werden wir dann sehen.
Ja. Wollen wir jetzt vielleicht noch in die Runde holen den Sportdirektor und einen der Architekten der Salzburger Erfolge, Christoph Freund. Der ist uns jetzt live zugeschaltet in Salzburg. Schönen Abend, Christoph.
Schönen guten Abend nach Wien.
Sie sind in der 7. Saison als Sportdirektor. Ist dieses Champions League Achtelfinale für Sie das bedeutsamste Spiel in Ihrer Sportdirektorkarriere oder gab es da noch wesentlich wichtigere? Ich erinnere nur an Halbfinale der Europa League oder auch die vielen Meistertitel, Pokalfinalspiele, die Sie auch mit der Salzburger Mannschaft gewinnen konnten.
Ja, ist sicher eines der wichtigsten Spiele und größten Ereignisse, das, was wir erreicht haben die letzten Jahre. Natürlich, wir waren auch im Halbfinale der Europa League, bis dahin außerordentlich groß werden dürfen, aber jetzt mit dieser Champions League-Qualifikation und jetzt auch noch im Bayern München ist sicher ganz was Einzigartiges und Spezielles, auf das wir uns wirklich freuen jetzt. Und Salzburg fiebert diesem Abend jetzt hin und jetzt kann das Stadion auch noch voll sein. Wird ein richtig cooler Fußballabend werden.
Ja, knapp 30.000 Zuseher. Christoph, vielleicht geben Sie uns ein kurzes Kader-Update. Wie steht es um Šeško, den slowenischen Shootingstar? Ist der am Mittwoch ein Thema? Und vor allem auch, wie geht Seiwald und Adeyemi? Beide waren ja nicht bei 100%, weil sie auch Teile der Vorbereitung nicht mitmachen konnten.
Ja, natürlich. Die Vorbereitung war suboptimal für Karim, auch für Niki, vor allem bei Niki, der ja zu Beginn der Vorbereitung am Meniskus operiert wurde, jetzt aber sehr, sehr schnellen und guten Heilungsverlauf hatte und schon das erste Mal im Kader stand gegen Rapid Wien und eigentlich keine Reaktion zeigte sein Knie. Das ist richtig gut, wird man dann sehen, wie lange die Kraft dann wirklich reicht. Und bei Karim ist es so, dass er auch immer wieder gesundheitliche Probleme hatte, aber er befindet sich jetzt auf einem guten Level, ihm geht's gut und er hat auch einige normale Trainingswochen jetzt hinter sich und darum gehe ich davon aus, dass bei Karim am Mittwoch auch hoffentlich die vollen 90 Minuten reichen wird. Bei Benji Šeško ist es so, dass er muskuläre Probleme hat. Da werden wir sehen, ob's für Mittwoch reicht. Da müssen wir morgen noch abwarten auf das Abschlussende.
Valentin Snobe von der Kronenzeitung hat noch eine Frage.
Die Frage ist für mich, ob der Niki Seiwald fit für 90 Minuten ist, weil ich glaube, in Hütteldorf hat man nicht gewonnen, nur wegen der Pausenansprache von Matthias Jeißle, sondern weil der Niki Seiwald in die Partie gekommen ist. Ist der fit für 90 Minuten? Oder zumindest für die Startelf?
Ich werde mal sehen. Natürlich ist der Niki noch nicht so lange jetzt im Bodenmannschaftstraining, aber er ist richtig fit, er hat eine super körperliche Voraussetzung. Also er hat nicht so viel verloren in dieser Zeit. Und werden wir sehen, aber natürlich ein Spiel auf dem Niveau mit der Intensität, die was man erwartet, da werden wir sehen, wie lange es dann wirklich reicht beim Niki. Aber wir sind jetzt schon mal sehr happy und froh, dass er dabei ist und dass wir jetzt schon die ersten 30, 35 Minuten der Praxis sammeln können, weil das war vor 3-4 Wochen noch nicht so klar und darum sind wir wirklich froh, dass er uns wieder zur Verfügung steht.
Christoph, es gibt großen Optimismus, zumindest hört man das bei vielen Spielern heraus. Egal ob Adeyemi beim Interview, Seiwald, Wöber, auch Okafor. Teilen Sie diesen Optimismus, dieses Selbstbewusstsein, das da auch nach außen getragen wird von den Spielern?
Ja, natürlich, wir tragen sie ja nicht nach außen. Die Spieler sind einfach überzeugt. Sie haben sich in den letzten Monaten einfach ein gewisses Selbstverständnis auch erspielt, erarbeitet. Aber wissen natürlich schon, wer da kommt. Für mich aktuell die beste Vereinsmannschaft der Welt mit unglaublicher Qualität. Aber ja, wir freuen uns so richtig auf das Spiel und wir wollen einfach schauen, was möglich ist. Und wir bereiten uns richtig gut, intensiv und detailliert darauf vor. Und dann schauen wir wirklich, weit es dann geht. Und es gibt Kleinigkeiten, ein bisschen Spielglück wird dann mitentscheiden. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass die Mannschaft, die Spieler, das rundherum, das Trainerteam, das darf man wirklich daran glaubt, dass da was geht, weil sonst braucht man ja gar nicht in das Spiel gehen. Wir sind jetzt im Achtelfinale und jetzt wollen wir schauen, ausreizen, was wirklich möglich ist. Und darauf freuen wir uns richtig und alle haben richtig Hunger drauf und wird es einfach richtig cooler Abend werden am Mittwoch. Und natürlich, wir gehen in dieses Spiel, dass wir was mitnehmen und das Maximale erreichen können, was möglich ist. Und dann werden wir sehen, wie weit es wirklich reicht.
Ja, auf einen coolen Abend hoffen wir natürlich alle. Es gibt ja auch dieses Spiel live zu sehen auf Sky Sport Austria ab Mittwoch ab 19.30 Uhr. Informieren wir Sie und bereiten Sie auf dieses Spiel vor. Wir haben vorhin auch gesagt, vor 1,5 Jahren diese beiden Duelle in der Gruppenphase. Am Ende war es ja eine klare Angelegenheit vom Ergebnis her. 9:3 in diesen beiden Spielen für den FC Bayern. Christoph Freund, glauben Sie, dass es diesmal ähnlich torreich wird? Unabhängig, wer dann aufsteigt.
Ich glaube schon, dass es hin und her gehen wird, vielleicht nicht ganz so wild wie damals. Es waren auch damals knappe Spiele, vor allem zu Hause ist es lang hin und her gegangen. Dann haben wir 2 bekommen, kann man gut erinnern aus der Standardsituation und dann die letzten 10 Minuten sind wir ein bisschen weggebrochen. Aber bis dahin, glaube ich, war es ein sehr interessantes Spiel mit Gott auf beiden Seiten. Und auch in München haben wir die eine oder andere richtig gute Chance gehabt bis zum 1:0 für die Bayern. Aber natürlich, auf dem Niveau, wenn man so viele Tore bekommt, ist das zu viel. Und diese Balance muss uns einfach gelingen, dass wir trotz unserer Jugend und unserer mutigen Fußball, die wir ein bisschen bessere Balance reinbekommen, dass wir stabiler sind und nicht nur die Gegentore bekommen. Das wird sicher ein Schlüssel sein. Aber dass es hin und her geht, das erwarte ich mir schon und ich würde nicht auf einen Schlüssel.
Ja, gut. Dann sage ich Dankeschön für diese Einschätzungen und wir sehen uns am Mittwoch. Alles Gute.
Schönen Abend noch, viel Spaß noch.
Gleichfalls, danke.
Danke. Also Christoph Freund spricht eben auch an, dass er einiges erwartet, haben wir jetzt auch schon gesagt. Trefferreich könnte es auch sein, aber das wird natürlich auch deshalb so sein, Philipp Kessler, weil beide Mannschaften ja sehr offensiv agieren, sehr mutig.
Einerseits deshalb und andererseits, weil sie defensiv beide nicht wirklich stabil sind in der Saison. Ne? Muss man auch dazu sagen, die Bayern haben viele Spiele gewonnen, weil sie vorne einfach immer mindestens ein Tor mehr erzielt haben. Defensiv läuft es noch nicht so rund, aber ich finde, das hängt nicht nur mit den Innenverteidigern zusammen, sondern auch mit der gesamten Mannschaft in der Rückwärtsbewegung. Da gibt es einfach Probleme. Deswegen gehe ich davon aus, dass Julian Nagelsmann wieder mit einem zweiten zentralen Mittelfeldspieler agieren wird. Wird in dem Fall Tolisso sein, weil unser Österreicher Marcel Sabitzer ist ja leider nicht so gut in Top, also in Form, ne, muss man ehrlich sagen. In Topform war er leider in München noch nie bislang. Und die Salzburger, die sind hinten auch offen, spielen mutig. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ein sehr torreiches Spiel wird. Ja.
Da würde ich nur gerne dagegen halten, dass Salzburg schon einen Quantensprung gemacht hat, was die Defensive weit betrifft. Gegenteilschnitt weit unter Null, bewerbsübergreifend. Das
kommt halt der FC Bayern, ne? Muss man auch dazu sagen.
Keine Frage, deswegen hat es 9 Tore gegeben im letzten Jahr.
3 Tore im Schnitt.
Ja. Aber war Jesse Marsch noch Trainer, muss man sagen.
Genau, das ist für mich der entscheidende Unterschied, dass man, sonst kann man Sevilla zu Hause nicht schlagen und den Aufstieg noch fixieren im letzten Gruppenspiel. Also da hat sich schon was getan. Da muss man dazu sagen, nach 24 Spielen im Europacup mit durchgehend zumindest einem Gegentor, das war ein Meilenstein. Und man kann auch auf hohem Niveau zu Null spielen.
Ich glaube, das ist die große Gefahr für die Salzburger. Also du darfst nicht übermütig sein. Natürlich haben die Bayern jetzt ein schlechtes Ergebnis. Und ich glaube, dass sie wahrscheinlich mehr Probleme intern haben, als sie vielleicht selber zugeben. Du darfst nicht übermütig, du musst wissen, wer da kommt. Und was der Sportdirektor gerade gesagt hat, einen offenen Schlagabtausch. Also du darfst einen offenen Schlagabtausch darfst du gegen die Bayern nicht machen, weil die Bayern die bessere Offensive haben als die Salzburger. Also du musst schauen, dass du eine gewisse Spielkontrolle hast, was die Bochumer geschafft haben. Also du, wenn du hast Angriff hier, Angriff dort, wirst du wahrscheinlich als Verlierer vom Platz gehen. Und ich glaube, das wird die große Aufgabe sein. Sie haben jetzt ein Spiel gehabt. Das ist die große Frage, glaube ich, wie sie körperlich beieinander sind. Gerade wenn es dann in Minute 60, 70 geht, wo man weiß, dass die Bayern jetzt nochmal zulegen können. Aber sie brauchen eine gewisse Kontrolle über das Spiel. Wenn sie das nicht bekommen, glaube ich, dann wird es schwer. Aber wenn sie das schaffen, so wie es die Bochumer geschafft haben, dass sie wirklich
ja, diese Konter unterbinden der, der Bayern. Weil wenn sie hinten anfällig sind, der Bayern, man sieht es immer wieder, wenn du keine Balance in der Mannschaft hast, dann leidet auch die Offensive. Weil in der zweiten Hälfte gegen Bochum hattest du nie das Gefühl, dass sie zurückkommen. Weil sie einfach nicht gepasst haben bei den Bayern. Und wenn sie das schaffen, glaube ich, dann haben sie große Chancen.
Ja, Spielkontrolle. Man sagt ja, Meisterschaften gewinnt man mit der Defensive, Hermann Gerland. Hat sich da jetzt vieles verändert durch zum Beispiel Guardiola oder jetzt auch Nagelsmann oder eben auch bei Salzburg, wo einfach viel mehr die Offensive noch mehr im Vordergrund steht, als die Balance vielleicht, die auch die Hammer
angesprochen haben? Normalerweise weiß man ja, dass bei München hinten immer top gestanden ist. Und es sind natürlich einige Spieler sind gewechselt. Ne? Wenn ich denke an David Alaba, der ja mehrere Positionen bekleiden konnte, auch erstklassig bekleiden konnte. Der konnte linker Außenverteidiger spielen, der konnte Innenverteidiger spielen und konnte auch auf der Sechs spielen. Da waren, und der Jérôme, wenn er
fit war,
Jérôme Boateng, der hat ja auch überragend gespielt. Jetzt sind die beiden weg, sind neue Leute gekommen, mit Uba und so weiter. Die müssen sich einspielen. Ich denke auch, dass wenn Upamecano spielt, ich halte ihn für einen erstklassigen Innenverteidiger. Wenn er konzentriert spielt, ist er auch ein Top-Spieler. Und man kann nicht immer nach einem Spiel alles in Schutt und Asche reden. Es gibt keinen Spieler auf der ganzen Welt, der immer nur gut gespielt hat. Man muss auch den Spielern mal ein schlechtes Spiel zugestehen. Und wenn dann drei oder vier Spieler, wie das am Wochenende war, nicht ihre Verfassung bringen, dann verliert man auch mal ein Spiel. Aber ich glaube ganz einfach, dass die Abwehr auch von Bayern top ist. Dass der Ulle zum Beispiel, als der Manu vor 2 Jahren lange verletzt war, hat er überragend gehalten. Und das ist ein erstklassiger Torwart. Jetzt hat er erst wieder sein zweites Spiel gemacht. Aber je mehr er spielt, desto sicherer und desto besser wird er. Ich weiß, dass das ein schwieriges Spiel sein wird, weil der Gegner auch klasse ist. Und man sieht ja, wie das geht, wenn die auf einmal Selbstvertrauen kriegen und über sich hinauswachsen, dann kann das passieren, dass man hier auch eine knappe Niederlage kassiert. Aber ich glaube nicht, dass Bayern vorgeführt wird. Also,
ja, das hat auch die Hammer nicht gesagt, aber ansonsten hat die Hammer.
Nein, die haben exzellente Spieler. Und ich weiß nicht, wie er aufstellen wird. Ich bin nicht mehr informiert. Ich habe keinen Kontakt mehr. Ich bin.
Aha, keinen Kontakt kann ich mir nicht vorstellen.
Ich weiß doch nicht, wie die denken und wie die trainieren und wie die Aufstellung machen. Ich weiß nur, ich kenne die Spieler und die Spieler sind top.
Ja.
Top. Und ich weiß, wie gut Bochum verteidigt hat, beide Außenverteidiger. Ich weiß auch, dass die Außenverteidiger Christensen und Ulmer, dass das auch offensiv starke Leute sind und die auch kicken können. Das weiß ich auch.
Ja, aber was interessant ist, ist ins positiv sagen, ein Spiel kann man nicht den Stab brechen. Didi Hamann sieht beim Torhüter Probleme, sieht in der Defensive Probleme. Der war ihr Spieler.
Ja klar, war doch mein Spieler.
Ja, aber der sieht es ganz anders jetzt.
Ja, der sieht es nicht ganz anders. Der drückt es anders aus.
Ach so. Der Upamecano hat schon einige Brücke gebaut dieses Jahr. Also diese Konzentrationsschwächen, die hat er ja zum Teil in Leipzig gehabt. Da hat er die Fehler ab und zu wieder ausgebügelt. Und der Unterschied zu München ist natürlich, dass du als Innenverteidiger vielleicht nur 8 oder 9 Mal gebraucht hast. In Leipzig, da war Ballverlust, Ballgewinn, da ging es immer hin und her, da warst du immer im Spiel. Ja, da ging es hin und her, das war wie Feld am Ball. Bei den Bayern hast du normalerweise, also jetzt nicht, normal hast du eine Kontrolle über Spiel und du wirst vielleicht als Innenverteidiger nur 7 oder 8 Mal gebraucht. Und das ist natürlich ungleich schwerer, da die Konzentration zu halten, wie auch für einen Torwart. Deswegen ist es ja so schwer, im Tor zu stehen für die Bayern, weil du vielleicht nur 2 Bälle halten musst, aber du musst 90 Minuten da sein. Im Moment schafft das nicht, das ist Fakt. Also es ist, da beißt die Maus keinen Faden ab. Bisher ist er eine Enttäuschung. Er hat große Ausschläge nach unten gehabt und ist im Moment total verunsichert. Und da konnte er dir am Samstag, konnte er da schon ab und zu leid tun. Deswegen wird es spannend sein, ob er ihn am Mittwoch spielen lässt. Weil im Moment ist er ein Unsicherheitsfaktor. Und das haben die Bayern, das haben die Salzburger auszunutzen. Und ein Ulreich mag ein guter oder ein ordentlicher zweiter Torwart sein, aber er ist kein neuer. Und er hat auch schon in der Vergangenheit, ich erinnere mich an das Spiel in Madrid, wo er nicht unerheblich daran beteiligt war, dass man in Madrid damals ausgeschieden ist, vor 2 oder 3 Jahren. Das heißt, diese Leute und was der Christoph gerade gesagt hat, das ist die beste Vereinsmannschaft, das sind sie nicht. Da muss ich ihm widersprechen, er hört hoffentlich nicht mehr zu.
Nein, ich glaube nicht.
Ohne Neuer, ohne Davis und ohne Goretzka ist das eine herausragende Mannschaft, aber mit Sicherheit nicht die beste Mannschaft in Europa.
Punkt. Bei Upamecano muss ich nur was dazu sagen. Ne? Vergisst man oft, der ist 23. Wo war ein Jérôme Boateng mit 23? Ne? Was bei ihm noch dazu kommt, ist, dass er aktuell, ne, hast du gesagt, der ist verunsichert, der Druck, mit dem Druck kann er bislang noch nicht so umgehen. Das ist auch Fakt, aber er ist ein erstklassiger Verteidiger.
Aber er kommt ja nicht aus einer kleineren Liga, er war schon 3 Jahre in Deutschland, Leipzig. hat dort in Leipzig ordentlich gespielt, ist eine herausragende
Fähigkeit. Ist natürlich nicht so im Fokus wie jetzt beim FC Bayern.
Das
die Kritik ist nicht so heftig in Leipzig wie in München.
Das ist auch richtig, aber er spielt für Frankreich, also wenn er für Frankreich spielt, glaube ich auch nicht, dass der Druck da unwesentlich geringer ist, als das in München der Fall ist. Und er muss sich einfach da steigern und diese Konzentrationsfähigkeit, diese 90 Minuten da zu sein. Ja, in Leipzig kannst du mal 2, 3 Fehler machen, vielleicht in 6 Wochen, in 8 Wochen. In München sollte man besser keine Fehler machen. Und natürlich ist das eine Umstellung und er hat die Qualität. Aber im Moment zeigt das nicht. Und die Frage wird sein, wie lange schaut man sich das an? Jetzt kann man sagen, er ist 8 Monate da, junger Spieler. Also mit 23 bist du kein junger Spieler mehr. Bist du ein junger Spieler, wenn du aus einer kleineren Liga kommst. Aber er hat schon 3 Jahre in der Bundesliga gehabt, hat viele Länderspiele und Champions League. Er hat schon alles gesehen. Und deswegen habe ich schon Bedenken, ob er der Spieler werden wird, den sie gedacht haben, dass sie ihn gekauft haben.
Ich würde da gerne noch eine Frage stellen, was die Bayern betrifft. Die haben jetzt saisonübergreifend wie viele Niederlagen? Also saisonübergreifend und bewerbsübergreifend 4?
4, ja.
4. Und 3-mal haben sie gegen Mannschaften verloren mit lustigerweise österreichischen Trainern, das ist aber egal, die Nationalität, aber die eher auf Pressing-Fußball ausgelegt sind. Gladbach und Frankfurt.
5 sind es jetzt mit Bochum, Entschuldigung, weil sie
zweimal gegen Gladbach haben. Und Bochum mit 5, genau. Ja. Ist das Zufall oder gibt es da ein systemisches Problem für die Bayern mit dem Pressing-Fußball?
Das weiß ich nicht. Es war natürlich am Samstag der Tatsache geschuldet, dass er im Moment hinten Probleme hat und er will die 5 Offensive spielen lassen. Da ist er nicht bereit, einen zu opfern. Sie haben auch in den vergangenen Wochen oft mit dieser Formation gespielt, waren nach hinten immer auffällig. Die haben gegen Leverkusen, glaube ich, in der Vorrunde haben sie 5-1 gewonnen. Da hatten die Leverkusener 3, 4 hochkarätige Chancen, die sie nur nicht genutzt haben. Da hat keiner drüber gesprochen. Diese Anfälligkeit hatten sie schon das ganze Jahr, auch wenn sie anders gespielt haben. Und ich glaube, das ist in der Mannschaft dieses, weil die Offensive kriegt immer das ganze Lob und hinten werden sie immer geschimpft. Und ein Kimmich ist ja auch kein reiner Sechser. Der Kimmich kann das spielen, weil er ein herausragender Leser des Spiels ist. Er kann ein Spiel lesen, hat herausragende technische Fähigkeiten. Aber wenn ich einen Fabinho sehe oder einen Rodri oder einen Kanté bei Chelsea, das sind reine Sechser, die bringen die anderen ins Spiel. Der Kimmich ist ja auch kein reiner Sechser. Er kann das spielen, er kommt davon, weil er so gut ist. Und ich glaube, das ist da in der Balance der Mannschaft. Gibt es da Probleme, ob das jetzt ein Zufall ist, das weiß ich nicht. Aber die Bayern werden natürlich auch wissen, wenn sie am Mittwoch da am Platz stehen, dass sie gegen eine Mannschaft spielen, die 2 unheimlich schnelle Spieler nach vorne hat. Und gegen schnelle Spieler, gerade wenn du in der Mitte anfällig bist und wenig Spielkontrolle hast, gegen die spielt keiner gern.
Hermann Gerland, zu dieser Frage. Ist es ein systemisches Problem vielleicht?
Nein.
Nein? Nein. Sondern?
Ja, Julian Nagelsmann ist so ein Schauertrainer.
Naja,
ja, also, wenn sie das wissen, dann wird er doch auch wissen, was er zu machen hat. Ja. Die haben 2 schnelle Spieler, zwei, Okafor und Karim
Adeyemi,
2, Bochum hatte 3. Ja, also da ist schon ein Unterschied. Ne?
Und, da sind auch noch ein paar andere bei Salzburg schnell, ne? Also wie Aaronson und so. Also so ist es nicht, aber 2, die eben ja, ganz in der vordersten Reihe spielen.
Ja, klar.
Also, aber ich wollte nur sagen, also woran messen Sie es dann? Ist es so, wie die Spieler in der Selbstkritik, die Bayern-Spieler gesagt haben, dass es an der Einstellung vielleicht war, dass es daran gefehlt hat und dass es nichts Taktisches war?
Nein, das ist ja auch nicht nur ganz einfach. Das ist ja nicht ganz einfach. Du spielst jedes Mal, spielt Bayern München oder der Gegner, spielt immer auf höchstem Niveau. Das heißt, Bochum wird am nächsten Wochenende nicht mehr so gut spielen. Die fokussieren sich, sie machen alles und sie...
Spiel des Jahres.
Ja, jede Mannschaft spielt das Spiel des Jahres gegen den FC Bayern. Das wird jetzt hier in Österreich auch nicht anders sein, wenn sie gegen Salzburg spielen. Und dann kommen die Spiele und so weiter. Und dann kann das schon mal sein, dass einige nicht in Form sind. Das war ja offensichtlich der Fall. Wenn man sieht, welche Qualitäten Leroy hat, und Serge Gnabry, und Thomas Müller und so, die sind ja alle sehr unauffällig gewesen. Aber ich glaube nicht, dass die am Mittwoch auch nicht zünden werden. Ne? Glaube ich nicht, weil jeder weiß, dass Salzburg gefährlich ist.
Ja.
Jeder weiß das. Ne? Die Spieler und der Trainer, der weiß das auch. Also werden die sich fokussieren und werden sich sehr konzentriert vorbereiten auf dieses Spiel und werden für mich ein sehr gutes Spiel liefern.
Ja.
Aber der Kollege, Freund, hat ja gerade gesagt, es kommt auch ein wenig auf Spielglück drauf an.
Das ist aber immer so.
Das ist normal, ja. Ja. Und Glück hat natürlich nur der Tüchtige.
Sagt man. Ja. Muss nicht immer so sein. Glück können auch, haben auch schon andere gehabt. Ne? Ich erinnere an 2012, Finale daheim.
Ja, das war nicht Glück, das war unverschämtes Glück. Das verstehe ich heute noch nicht, wie wir da nicht weiterkommen konnten. Verstehe ich heute nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Bayern München am Mittwoch hier keine Top-Leistung abrufen wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Okay. Ein anderes Thema möchte ich noch ansprechen, weil Sie es gesagt haben, Alaba, Boateng. Und mit Upamecano muss man vielleicht Geduld haben. Aber haben die Bayern da nicht auch etwas vielleicht verabsäumt, Philipp Kessler? Dass man erstens einmal Spieler ablösefrei gehen lässt, der nächste geht im Sommer, Süle. Und dadurch ist vielleicht in der unmittelbaren Defensive im Moment, ich würde mal sagen, naja, Luft nach oben.
Verabsäumt, ne? Ich meine, sie haben einen Lucas Hernandez geholt 2019 für 80 Millionen. Der soll da der Abwehrchef werden in Zukunft, oder sollte es jetzt schon sein, dann holst du einen Upamecano, erstklassiger Innenverteidiger, für 42,5 Millionen. Was sie verabsäumt haben, ist jemanden zu haben, der in der Abwehr genauso coacht, wie Thomas Müller das vorne macht. Du brauchst jemanden, der die Mitspieler vielleicht einmal in der Hand nehmen kann, der so ein Bindeglied ist zwischen Manuel Neuer, zwischen Joshua Kimmich, der Deutsch spricht. Das fehlt halt aktuell. Ne? Und im Spielaufbau, das siehst du auch, da geht dann David Alaba extrem ab. Mhm. Schwierig, ne?
Also, aber hätte man da vielleicht auch...
Wen hättest du holen sollen?
Aber das ist ja der Punkt. Jetzt geht auch Süle und die Frage ist ja auch, die man sich stellen muss, wird es jetzt billiger, was man dem vielleicht nicht zahlen wollte? Man muss einen neuen verpflichten, wenn es ihn überhaupt gibt. Der kostet vielleicht was und der wird auch ein Gehalt haben wollen.
Ja, also ich glaube, dass sie das etwas unterschätzt haben im Süle. Und dass der jetzt nach Dortmund geht, das ist natürlich, das stinkt das ihnen richtig. Das ist der Supergar, ja. Also, du kannst das den Leuten ja nicht verkaufen, dass du einen Süle gehen lässt und dem Christensen das Doppelte bezahlst, auch wenn er ablösefrei ist. Das kannst du niemandem erklären. Bei Alaba hat man ein Angebot gemacht, hat gesagt, bis hierhin nicht weiter. Schade, dass es so gelaufen ist, aber solche Sachen passieren halt, wenn Verträge ausläufen. Boateng hatte andere Gründe, den wollte man abgeben. Und was der Philipp gesagt hat, du brauchst Spieler, die andere besser machen. Ja, die Leute reden immer von Führungsspieler. Was ist ein Führungsspieler? Ein Führungsspieler ist einer, der andere besser macht. Warum ist der Davis innerhalb von 18 Monaten der beste Linksverteidiger der Welt geworden? Weil er neben Alaba gespielt hat. Das ist einer der Gründe. Wahrscheinlich der Hauptgrund, dass er natürlich außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Das steht aus der Frage. Du brauchst Spieler, die andere besser machen. Und es ist nicht das Thema, was mit dem Bayern nächste Saison ist. Nur im Stand jetzt ist die Innenverteidigung Upamecano und Hernandez. Ja, beide im Spielaufbau nicht die Besten, würde ich mal sagen, also verglichen mit dem, was sie hatten, und keine Deutschsprecher. Und du brauchst Leute, die dirigieren und sprechen. Und Nagelsmann hat selber gesagt, Upamecano ist das nicht. Ich glaube auch nicht, dass Hernandez das ist. Ja, und wenn du in der Innenverteidigung keinen hast, ja, Alaba hat das gemacht und zum Teil ein Boateng, wenn du in der Innenverteidigung keinen Sprecher hast, dann wird es schwer, weil davon lebt, das ist wie ein zwölfter Mann, wenn du Leute hast, die sprechen. Ja? Mhm. Und das wird, glaube ich, für nächste Saison ein Problem. Ich glaube, mit Süle, das hat man unterschätzt. Man hat gesagt, er hatte zwei Kreuzbandrisse, was ich höre. Und wenn nochmal was passiert, auf der anderen Seite haben sie den Comanet 5 Jahre verlängert, der wahrscheinlich auch nicht stabiler ist als ein Süle. Und nochmal, dass er jetzt nach Dortmund geht, ist der Supergar. Und sollte ein Schlotterbeck auch noch nach Dortmund gehen, dann könnte es sein, dass sie ein richtiges Problem haben, die Bayern.
Aber bis jetzt konnten Sie es sehr oft noch lösen, Hermann Gerland. Ja. Wie sehen Sie die Situation? Glauben Sie, dass es im Moment auch Krisensitzungen gibt an der Sebener Straße?
Ja, wenn ein Spiel verloren wird, dann
nicht ist in einem Spiel, auch wegen der Gesamtsituation vielleicht auch. Nicht nur wegen dieses Spiels in Bochum, sondern auch was die Personalsituation betrifft, Abgang Süle.
Nein, ja gut, die werden natürlich darüber diskutieren. Das ist ja auch notwendig, dass man, wenn man einen Spieler verliert, mit dem man verlängern will, dass man eben dann einen geeigneten Ersatz finden muss. Das ist schon klar, dass sie das machen werden. Da bin ich fest von überzeugt.
Hätten Sie einen im Talon? Sie haben ja alles im Überblick.
Er hat ja gerade schon einen genannt, der ganz gut ist.
Christensen?
Nee,
Schlotterbeck, ja, von Freiburg.
André ist zu teuer.
Ja.
Selbst für die Bayern.
Ja, und, gut, spielt ja auch schon in einer guten Liga.
Aber das werden die schon wissen, ja. Wen sie verpflichten müssen, wenn einer geht, der ihnen sofort weiterhilft. Das ist ja nicht, dass man einen braucht, den man noch aufbauen muss, sondern er muss ja sofort Top-Leistung bringen. Das ist bei Bayern München. Ja, immer notwendig. Ne? Wenn man, sieht man ja bei Marcel Sabitzer, ich halte ihn für einen sehr guten Fußballer, aber ich habe das vorhin schon mal gesagt, als der Klaus Allofs von Düsseldorf nach Köln gewechselt ist. Er hat auch ein Jahr gebraucht, um in Köln der Alte zu werden. Und Kevin Keegan, ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gehört haben.
Er hat übrigens heute Geburtstag, das wollte ich noch Hans Krankl sagen. Der hat am selben Tag Geburtstag wie Hans Krankl, ist ja 2 Jahre älter, heute 71.
Ja, der ist Hamburg gewechselt. Ja,
Ernst Happel.
Und hat ein Jahr gebraucht, um hinter der Kevin Keegan zu werden, der schon vorher in Liverpool war. Ne? Also, ja. Das ist nicht so ganz einfach. Da muss man schon. Und bei Bayern München, da kann sie schlecht, zweimal hintereinander schlecht spielen. Dann wirst du beim dritten Mal nicht mehr aufgestellt.
Über Sabitzer, ne, möchte ich jetzt sprechen, weil das ist auch ein spezieller Kandidat für Didi Hamann. Zumindest hat er in den letzten Monaten ihn immer sehr intensiv kritisiert, sage ich einmal. Möchte ich gleich mit dir nochmal drüber reden. Aber ich wollte nur sagen, wenn wir über Verträge sprechen. Was heißt das jetzt? Süle geht und im nächsten Sommer enden die Verträge von Neuer, Lewandowski, Müller und von Gnabry. Ist das jetzt dann sozusagen schon fix, dass die beim FC Bayern bleiben? Weil die muss man ja quasi halten, dann braucht man ja
nicht. Der FC Bayern geht zumindest davon aus, dass sie beim FC Bayern bleiben, bei den drei Erstgenannten, dass sie sogar die Karriere beim FC Bayern beenden. Also ganz ehrlich, FC Bayern ohne Müller kann ich mir nicht vorstellen. Manuel Neuer wird auch in München bleiben. Und Robert Lewandowski ist ja, wenn es in Sachen Vertragsverlängerung geht, ein bisschen unberechenbar, ne, durch seinen Berater auch.
Aber der ist nächstes Jahr schon 35, auch, muss man dann sagen.
Ja. Gut, der wird auch mit 35 noch seine 30 Tore schießen in Deutschland. Davon gehe ich aus, weil der einfach fit ist. Der hat einen Körper von einem 20-Jährigen. Das ist unglaublich. Und Serge Gnabry, die sind in Verhandlungen. Ne. Offenbar geht es ums Gehalt wieder mal.
Ja,
weil wenn man sieht, dass ein Kingsley Coman, der verletzungsanfällig ist, um die 17 Millionen pro Jahr verdienen wird, dann wird er nicht sagen, okay, ich nehme 10. Ja. Macht er nicht, ne? Das ist halt ein Dilemma, das Bayern hat.
Ja, absurde Beträge, die man da hört.
Ich weiß ja nicht, weiß ja keiner, ob die stimmen.
Na, davon gehen wir mal aus, oder?
Ja, aus, ja. Sie werden es ja wissen, oder, Herr Gerland?
Ich weiß überhaupt nichts.
Sagen wir gleich jetzt, wie viel verdienen Sie?
Ja. Ja. Die Spieler.
Müller und Co. Woher soll ich das wissen?
Naja. Aber ich denke, hat er gewusst, was er selber verdient?
Hat er mal gewusst, was er selber verdient?
Nee.
Aber es war genug. Nein, aber wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass das für die Bayern fast ein Muss ist, diese Spieler auch zu halten?
Ja, weil da sind ja alle vier sind ja Top-Spieler.
Eben.
Ja, und deswegen, warum soll man da einen von nicht verlängern? Verstehe ich nicht.
Ja, schon. Nein? Ja. Aber also.
Einer ist der beste Stürmer der Welt, der andere ist der beste Torwart der Welt. Thomas Müller, der schießt Tore, der bereitet Tore vor, der läuft, der dirigiert, der ist nie verletzt. Und Serge Gnabry ist auch ein exzellenter Spieler. Mhm. Ja? Nationalspieler, alles feste Größen. Ich sehe keinen Grund, warum Bayern München mit irgendeinem nicht verlängern sollte.
Ja, sie wollen mit Sicherheit, aber das wird eine Frage des Geldes sein. Also es wird mit Sicherheit nicht billiger. Also ich bin auch davon überzeugt, dass das Neuer und Müller da bleiben. Lewandowski muss man schauen, was er will, wenn er den denkt, dass er im Ballon d'Or woanders eher gewinnen kann. Vielleicht will er noch mal was anderes machen. Jetzt ist wahrscheinlich der letzte Zeitpunkt. Gnabry würde ich auf alle Fälle behalten. Also ist eine Frage des Geldes, aber probieren werden sie es natürlich, die Bayern. Und ob sie woanders dann zwingend glücklicher werden, lasse ich mal dahingestellt.
Marcel Sabitzer, Valentin Snobe. Wieso, glauben Sie, hat er so Schwierigkeiten, nachdem sie bis jetzt in seiner Karriere ziemlich steil bergauf gegangen ist? Auch über Salzburg und Leipzig.
Er hat in Leipzig dann für mich überraschend schnell eine Führungsrolle eingenommen und Sie haben auch schon von dem berühmten Ja gesprochen, das zweimal erwähnt. Ja. Bitte geben wir ihm noch ein halbes Jahr. Es ist überhaupt nichts verloren. Er hat es sicher drauf und ein Nagelsmann hat ihn nicht zum Spaß geholt, der kommt. Die genauen Gründe, da sitzen größere Experten am Tisch.
Was bei Marcel der Fall ist, er ist sehr introvertiert. Er hat kaum richtigen Anschluss in der Mannschaft. Und wenn du dann leider nicht in der Lage bist, die Leistung auf dem Platz abzuliefern, dann ist halt in der Situation, in der er ist, die ist halt schwierig.
Ja, es ist sicherlich ein Unterschied, oder? Wenn er als Führungsspieler kommt und dann bist du einer von vielen Stars.
Ja, nicht zu unterschätzen. Also ich habe damals schon gesagt, ich hätte ihn nicht geholt für das Geld. Auf der 6 ist er mal zu undiszipliniert und auf der 8 macht er mal zu wenig Tore. Wir sprechen über Bayern München. Also da musst du aus dem Spiel, musst du 7-8 Tore machen, auch wenn er eine gute Quote hatte in Leipzig. Und wenn du dann als Kapitän von Leipzig nach München kommst und als Dritter geholt wirst, ja, das heißt, natürlich wussten sie, dass Goretzka verletzungsanfällig ist, dass er vielleicht das ein oder andere Mal gebraucht wird. Dann hat er selber eine Verletzung gehabt, ist er selber eine Zeit lang ausgefallen, was nicht geholfen hat. Und dann hat in der Zeit auch Tolisso und Roca haben ihn überholt. Im Moment ist er Fünfter. Also der Valentin sagt, er hat natürlich recht, nur es sind jetzt 8 Monate. Und wenn du 8 Monate überhaupt keine Rolle spielst, dann wage ich zu bezweifeln, ob er dann nächste Saison, wenn Goretzka wieder dabei ist, also da muss man auch abwarten, weil die Patellasehne ist eine ganz heikle Sache, dann wage ich zu bezweifeln, dass er in die Saison geht als der Partner von Joshua Kimmich. Deswegen, ich wünsche es ihm, aber ich kann es nicht wirklich sehen.
Aber er ist ja nicht zu den Bayern geholt worden, damit er von Anfang an fix in der Stammelf spielt. Das kann man keiner
Nein, das nicht. Also ich würde jetzt einmal sagen, als Dritter, weil sie gewusst haben, also als Dritter. Weil Tolisso wollte man verkaufen im Sommer, das war wahrscheinlich der Plan, dann hat man keinen gefunden. Dann ist er hier geblieben, nur der hat ihn jetzt überholt. Und jetzt,
selbst Rocker hat dann vor ihm
gespielt. Ja, ein Rocker hat vor ihm gespielt. Jetzt läuft der Tolisso aus. Deswegen, ich glaube nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass Tolisso verlängert. Und sollte Tolisso verlängern, dann wird es für ihn natürlich...
Wird die Luft dünn.
Und er hat jetzt 8 Monate Zeit gehabt. Das beste Spiel, das ich von ihm gesehen habe, das hat er in Köln gemacht, hat er Linksverteidiger gespielt, das hat er ordentlich gemacht. Und die Frage wird sein, kriegt er jetzt genug Möglichkeiten bis Saisonende, um zu zeigen, dass er der Spieler ist, den sie gekauft haben. Und das sehe ich als größtes Problem. Die andere Sache ist natürlich, sie haben 17 Millionen bezahlt. Das ist vor Corona, sind das 35 oder 40 Millionen. Die Frage ist, was einer bezahlt, sollten die Bayern sagen, Tolisso bleibt, vielleicht gehen wir wieder her, wird die Frage sein, ob sie, also das Geld werden sie nicht mehr bekommen. Und die Chancen, wie gesagt, die Einsatzzeiten jetzt bis Saisonende werden mit Sicherheit auch nicht mehr werden.
Ja, wir sprechen natürlich gern hier bei uns bei Talk und Tor in Österreich über österreichische Spieler beim FC Bayern. Marcel Sabitz ist der eine, aber es gibt ja noch einen, und zwar einen ganz jungen. Paul Wanner heißt er, ist erst 16 und Julian Nagelsmann hat ihn im Jänner zu 3 Bundesliga-Einsätzen verholfen, ist der gebürtige Vorarlberger, Mutter aus Dornbirn. Auch der Vater hat einmal bei Lustenau gespielt in den 90er Jahren. Hermann Gerland, was ist das für einer mit 16 schon in der Kampfmannschaft? Hat jetzt seit ein paar Tagen seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Offensiver Mittelfeldspieler.
Ja, ist ein sehr großes Talent.
Ja, ja. Punkt.
Ja, was soll ich noch sagen?
Noch
ein zweiter Satz. Wenn ich sage, ist ein großes Talent, dann ist ein großes Talent.
Okay, also das ist eigentlich schon eine Adelung, oder? Wenn Hermann Gerland sagt, das ist ein großes Talent.
Ja, das ist eine Adelung. Aber der Grund, warum er keinen zweiten Satz sagt, ist, er hat wahrscheinlich viele große Talente gesehen, die nicht in der Bundesliga gelandet sind.
Dann würde mich aber eines interessieren, weil dann, dass wir den Salzburg-Bezug wieder ein bisschen herstellen. Karim Adeyemi.
Ja.
Lewandowski, 35, wird vielleicht nicht bis 41 spielen, trotz eines Körpers wie ein 20-Jähriger. Ich sehe den Adeyemi jetzt nicht als klassischen Mittelstürmer, also in der Formation vielleicht kein möglicher Lewandowski-Ersatz, aber in der Zukunft einmal. Sie kennen ihn sehr gut.
Ja, klar kenne ich ihn sehr gut. Ich habe mit seiner Mutter gesprochen, als er noch in Unterhaching war. Ich habe mir Spiele angeschaut und habe ihn nach München holen wollen.
Da war er ja schon.
Ja, gut, hat ihn irgendjemand weggeschickt, weil er irgendwie einen Schabernack gemacht hat. Und dann früher, die kennt mich, einen Schlag getan und dann wäre aber gut gewesen. Aber die Leute heute sind alle anders. Und ich habe mit der Mutter gesprochen und ich hatte null Chancen, den Jungen zum FC Bayern zu holen, als Jugendspieler wieder.
Und warum?
Null. Ja, weil die gesagt, sie möchte das nicht mehr. Der ist einmal weggeschickt worden und das hat sie wohl sehr stark getroffen. Und der ihn weggeschickt hat, der war nicht mehr da. Ich sag, ich kann da nichts für, tut mir leid. Aber der Junge ist gut genug, um bei uns zu spielen und auch um bei uns eine Karriere zu machen. Aber es war nicht möglich. Es war nicht möglich. Und ich habe ja auch die Spiele gesehen gegen, haben Sie gerade gesagt, international. Silvia? Nee, nicht Silvia, der andere, gegen Brøndby.
Ne? Kopenhagen,
ja. Ich habe ja geguckt, der Kollege Freund hat mich da eingeladen, war wunderbar, alles erstklassig, muss ich sagen. Und dann habe ich ja dem Hansi auch empfohlen, dass der Junge für Deutschland spielen kann, weil er außerordentliche Fähigkeiten hat. Ruhig am Ball, torgefährlich, unglaublich schnell. Natürlich muss der Junge hinzulernen, überhaupt keine Frage, aber der ist höchst talentiert.
Muss man dazu sagen, dass Sie im Moment als Assistenztrainer des U21-Teams beim DFB beschäftigt sind und natürlich auch mit Hansi Flick zusammenarbeiten.
Ja, ja, ja.
Also Adeyemi hat die Fähigkeiten, um das vielleicht noch einmal aufzugreifen.
Aber mit der Mama müsste man dann noch reden, oder? Im Endeffekt.
Ja, ich bin da außen vor. Ich habe da doch nichts mehr mit zu tun. Ich wollte nur sagen, wenn ich einen Spieler sehe, dann gehe ich da hinterher. Ich habe den nur einmal gesehen. Einmal, ne? Glücklicherweise. Einmal. Der war so dünn, ne? Oder ein bisschen zugelegt hatte. Ne?
Ja, wollte ja Skispringer werden. Aber dann
ich habe ihn nur einmal gesehen, weil er spielte bei Wacker München. Dann habe ich gesagt, unsere A-Jugend war Wabbel, Münch, Nährlinger und so weiter, die haben alle gespielt. Die haben auch gewonnen gegen Wacker 3-1, aber der beste Spieler war er. Dann habe ich den geholt. Also ich denke schon, dass ich sehe, ob einer Fähigkeiten hat oder nicht. Und der hat außergewöhnliche Fähigkeiten, überhaupt keine Frage. Er muss sich natürlich noch weiterentwickeln, aber er ist jung genug. Und je mehr er spielt, desto besser wird er werden. Ja.
Didi Hamann, ganz kurz noch, wie war er so als Trainer?
Gut.
Ja.
Auch es war andere Zeit. Und, ja.
Aber was hat den Hermann Gerland so ausgezeichnet? Wenn man hört über ihn von allen Seiten, er hat das Auge und sein Umgang ist natürlich, heutzutage sagt man, die Laptop-Trainer. Ich glaube, Hermann Gerland ist keiner.
Also Laptop hat er nicht gehabt, aber heute einen hat, weiß ich nicht.
Ich habe einen, aber ich kann ihn nicht so gut bedienen.
das war andere Zeit, war ein harter Hund. Also ja. er hat uns richtig hergenommen. Und ich war damals, wie gesagt, bei Wacker München. Habe erst angefangen zu wachsen dann und kam da hin. Und das war natürlich für mich ein großer Schritt. Die waren B-Jugend, deutscher Meister, ein oder zwei Jahre vorher, diese Mannschaft. Und dann, wie gesagt, ein Babbel, Nährlinger, die waren da schon lange Jahre da. Max Eberl, Harald Czerny kam dann in dem Jahr, als ich kam. Und also wir haben viel und hart trainiert. Also wir haben uns vorhin das erste Mal seit langer Zeit wieder gesehen, hat er gesagt, das Wochenende war für uns immer Entspannung, und weil wir unter der Woche so hart trainiert haben. Also das, was du machen musst, ist mit 17, 18 musst du die Jugendspieler vorbereiten auf den Männerfußball. Ja, und das hat er, glaube ich, so gut gemacht wie kein anderer. Und für mich war natürlich die Entscheidung damals eine einfache, als er angerufen hat, dass er mich haben will. Er war 4 Jahre Trainer, glaube ich, in Nürnberg, vorher war Bundesliga-Trainer. Und dann für mich die Möglichkeit zu haben, 2 Jahre mindestens unter dem Bundesliga-Trainer zu trainieren. Deswegen war ein großer Förderer von mir. Und das ist natürlich dann auch wichtig, dass du als junger Spieler, jetzt ein Wanner mit Nagelsmann, du hast ihn gerade angesprochen, dass du Trainer hast, die an dich glauben und dann auch
Vertrauen
festhalten.
Geben, ne?
Vertrauen geben, ja. Und dass du da die Möglichkeit hast, dich zu entwickeln und dass du weißt, der ist da. Und er hat da viele Kämpfe gefochten, nicht nur für mich, auch für andere, für mich wahrscheinlich die meisten. Wir haben auch Unsinn gemacht, aber er hat das immer gewusst, dass er das... Wie er das zu regeln hat. Und das gehört ja auch dazu. Das sind junge Burschen, du musst Spaß haben, das gehört alles dazu, solange du hart arbeitest und am Samstag gut spielst. Und deswegen bin ich ihm natürlich unter anderem, da gehören auch noch ein, zwei andere dazu später, zu großem Dank verpflichtet, weil ohne ihn wäre es wahrscheinlich nicht so gekommen, wie es gekommen ist.
Ja, das sagen natürlich einige.
Jetzt habe ich hier was drin, mal voll. Der Hansi Flick hat mir immer was geschenkt von Jörg Löhr, ist ein Kalender. Und dann habe ich einen Spruch, der war am 8. Dann habe ich gesagt, den nimmst du mal mit. Und den können Sie mal vorlesen. Sie haben eine Brille auf, bei mir geht das.
Ja, ich habe eine Brille auf. Ja. Aber ich kann Ihnen meine auch geben, vielleicht hilft was. Wenn du in deinem Training immer nur 90% gibst, dann wirst du auch, wenn es darauf ankommt, nur 90% geben. Michael Owen hat das gesagt.
Ja, vielleicht weiter steht noch ein Wort darunter.
Das könnte ich alles jetzt vorlesen. Aber ein ziemlich langer Aufsatz, muss ich sagen.
Ja, gut, dann lassen wir. Ja.
Aber
bei mir konnte keiner nur 90% geben. Das habe ich nicht geduldet. Mhm. Und wenn frei war oder wir hatten Ferien, dann haben wir zweimal am Tag trainiert. Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Ne? Belastungssteuerung. Dann habe ich gesagt, Jungs, bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten.
Ja.
Ich habe noch nie gehört Adaption. Ich habe noch nie gehört Superkompensation. Ich habe noch nie gehört, Übung macht den Meister, in den Sitzungen, wo ich immer dann teilnehme. Ich habe noch nie gehört, ohne Fleiß keinen Preis. Ich höre nur mal Matchday minus one, Matchday minus two, Link-Player, Magnet-Player und Box-to-Box-Player. Das sind alles so, früher haben wir gesagt, ein Tag vorm Spiel. Zwei Tage vorm Spiel. Das hat sich alles gewandelt. Ja. Aber nach wie vor, wenn wir nicht üben, wenn wir nicht trainieren, kriegen wir keine guten Spieler. Ich habe nur beim VfL Bochum gespielt, immer zwischen 9 und 14.
Aber ich finde es interessant, dass Sie das sagen. Da gibt es viele, die Ihnen jetzt wahrscheinlich auch applaudieren werden von unseren Zusehern. Andererseits haben Sie gearbeitet mit den erfolgreichsten Trainern zusammen, zum Beispiel mit Pep Guardiola. Verwendet der nicht solche Ausdrücke?
Nee.
Ja. Aber vielleicht auch Spanisch.
Ja, der spricht Spanisch, der hat auch Deutsch gesprochen. Ja. Das waren alle, meine Trainer. Wir haben alle Champions League. Zu allen Trainern habe ich nach wie vor einen guten Kontakt.
Wer war der Beste?
Das sage ich nicht, das weiß ich auch nicht. Die waren alle auf Top-Niveau. Der Erfolgreichste war der Hansi. Der hat alles gewonnen, was zu gewinnen war, in einer unglaublich schwierigen Zeit.
Genau.
Aber früher hat man geschult 1-1 im Angriff und in der Abwehr. Dann fing das an mit Schieben. Da habe ich nur auf jeden Platz gehört, schieben. Jetzt höre ich auf dem Platz immer passen. Aber ich möchte mal hören, dribbel. Weil mit nur passen kommt man nicht weiter. Mhm. Ja. Und
Trainingssteuerung, sagt man jetzt auch dazu, nicht nur Belastungssteuerung. Vielleicht liegt es auch daran. Ne?
Wie Trainingssteuerung? Die müssen einfach, wenn ich immer nur sage, pass, wie soll ich dann Kreativität entwickeln? Wie soll das gehen?
Ja.
Wenn ich zu dem gehen würde und gesagt hätte, pass, dann wäre da nichts gewonnen. Ja. Na, wenn ich zu dem Misimovic gesagt hätte, pass, wäre da nichts gewonnen.
Aber es ist ganz interessant, um zurückzukommen, Sie haben eben zum Beispiel auch David Alaba jahrelang betreut. Der war zeitgleich mit Christoph Gnasmüller, der auch
ja auch ein Österreicher
ist. Aber warum zum Beispiel ist es dann so unterschiedlich, wie sich Spielerkarrieren entwickeln?
Ja, Gnasi, der wollte nicht zurücklaufen. Ne? Der hat den Ball verloren und stehen geblieben. Und dann habe ich hinausgewechselt. Und dann habe ich 5 oder 6 Mal gemacht. Und dann,
das macht übrigens heute auch noch nicht so gern, das Zurücklaufen.
Ja gut, aber er hat ja in einer schwachen Mannschaft, die ich gesehen habe, tut mir leid, dass ich gesagt habe, Rapid von früher, die waren nicht so gut. Und wenn einer in einer schwachen Mannschaft nicht spielt, also der kam da an und der war ein bisschen technisch etwas versierter als David und David hat mehr Punch und Gnasi hat dann gesagt, der Berater von Gnasi hat dann gesagt, der Gerland ist nicht der richtige Trainer für den Jungen und der muss nach Inter Mailand wechseln und alles klar, habe ich gesagt, geh du nach Inter Mailand, ich habe da kein Problem mit gehabt. Ne? Und David hat eben das gemacht, weil ich verlangt habe. Und vor 2 Jahren war ich am Campus und dann habe ich saß ich auf der Tribüne mit meiner Frau. Auf einmal kam die Mutter von David, drückte mich oder hat mir einen Kuss auf die Wange gegeben, hat gesagt, ich liebe dich. Du hast meinen Sohn dahin gebracht, wo er jetzt ist. Habe ich nicht, da waren andere Trainer, die waren da.
Aber es ist ein schöner Moment.
Für mich war das wunderschön. Wunderschön. Ja. Ich muss sagen, ja. Und ich habe nach wie vor super Draht zu ihm.
Gibt es noch einen Österreicher, oder den Sie vielleicht in Erinnerung haben? Stefan Mayrhofer.
Ja, klar.
Ja. Sage ich deshalb, bevor Sie was sagen. Wir haben nämlich getroffen vor dieser Sendung. Ja. Und der Major hat einiges zu sagen vor dem Achtelfinale Salzburg gegen Bayern.
Zu welchem Verein fühlen Sie sich emotional eher hingezogen? Salzburg oder Bayern?
Das ist eine gute Frage. Ich habe beiden Vereinen viel zu verdanken. Bayern München mehr oder weniger meine Karriere, weil Hermann Gerland mir damals die Möglichkeit gegeben hat, bei den Bayern Amateuren Spieler zu werden. Ich habe es mir natürlich auch erarbeiten müssen durch meine Probetrainings, aber trotzdem hat er dann damals auch beim Werner Kern, das werde ich nie vergessen, ganz am Anfang, wie ich in der Kabine gesessen bin, wo er mich gefragt hat, wo kommst du her, Österreich, 4. Liga, kannst du überhaupt die Schuhe binden? Da habe ich mir einfach gedacht, hey, was ist hier los? Daneben ist Gerd Müller gestanden, der leider mittlerweile schon verstorben ist. Aber ich habe mit solchen Leuten arbeiten dürfen und habe bei Bayern München in diesen Profifußball reinschnuppern dürfen. Aber ich habe natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit für mich als Spieler dann bei Red Bull erleben dürfen. Und das in Salzburg, das war mit Ricardo Muniz, mit Nico Kovac, mit dem Trainerteam damals und auch mit der Mannschaft. Wir waren einfach auch extrem erfolgreich. Das erste Double damals geholt und für mich damals Meister und Cupsieger in Österreich zu werden, dann auch noch Torschützenkönig, Topscorer nicht vergessen. Ne? Es war einfach schon eine vom Fußball her sehr erfolgreiche Zeit für mich und sehr schöne Zeit.
Was die Frage jetzt nicht wirklich beantwortet. Wem drücken Sie die Daumen? Fragen wir anders.
Warum auch immer, ich war nie ein Fan von einer Mannschaft in Österreich. Ich war von Haus aus immer schon Bayern München Fan. Und dass ich dann für diesen Verein mein erstes Bundesligaspiel in Deutschland machen habe dürfen, das ist einfach fast nicht zu toppen. Trotzdem bin ich Österreicher und ich bin Patriot und deswegen drücke ich einfach Salzburg die Daumen. Vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt 80-20, 70-30 und jetzt ist es für mich schon so eine 60-40 Mischung, dass einfach Salzburg Bayern Paroli bieten kann.
Ein neuer nicht dabei ist schon ein herber Verlust.
Absolut, der ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der ist Welttorhüter 3-4 Mal gewesen. Der ist einfach da hinten drinnen the Wall. Also der hat einfach wirklich eine Qualität, fußballerisch auch, aber auch menschlich und auch von der Persönlichkeit. Er strahlt einfach etwas aus und ich glaube schon, dass das dem Bayern-Spiel in einer gewissen Art und Weise vielleicht ein paar Prozent nimmt und das dann vielleicht wieder ein Vorteil für die Jungs von Red Bull sein kann.
Und weil Sie ihn anfangs erwähnt haben, Hermann Gerland hört gerade zu bei Talk und Tore.
Geil. Ich habe dem Tiger, wie gesagt, viel, viel zu verdanken. Wir sind noch immer in Kontakt und ich freue mich, dass er einfach da ist und ich möchte ihn ganz lieb und herzlich grüßen und vielleicht komme ich noch spontan im Studio vorbei, dass ich ihn einfach sehe, weil er einfach auch dem Fußball, so wie er auch ist, in der heutigen Zeit so viel gibt und die Aussagen, die er macht und er lebt den Fußball und er verstellt sich nicht, so wie viele andere Leute im Geschäft. Er ist einfach so, wie er ist. Er ist einer aus dem Ruhrpott oben. Er ist ein Bochumer Junge. Ich habe da einen Podcast gehört, wo er einmal Morddrohungen gekriegt hat und wo er dann zu dem Typen gesagt hat, komm runter, ich bin in einer Stunde unten und er ist da unten gestanden und niemand ist gekommen. Also das ist einfach der Hermann.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Naja, einiges erlebt mit Stefan Mayrhofer auch, ne?
Ja, der hat bei mir gespielt.
Ich weiß.
Ja. Der war sehr fleißig, musste sehr, sehr viel technische Übung machen. Laufen konnte der, da braucht er nicht. Er hatte eine wunderbare Einstellung, aber der Ball hat ihm schon einige Probleme bereitet. Ne? Man hat gemerkt,
aber beachtliche Karriere.
Unvorstellbar.
Rapid Salzburg dann sogar in der Premier League. Also ja. Da sieht man was.
Wolverhampton.
Und auch
bei Rapid irgendwie Spieler des Jahres.
Genau. Also. Und auch im Nationalteam gewesen. Also ganz stark Stefan Mayrhofer und erinnert sich gerne an die Zeit von und mit Hermann Gerland. Wollen wir vielleicht noch die beiden Trainer auch hier besprechen an unserem runden Tisch bei Talk und Tore. Matthias Jeißle und Julian Nagelsmann. Gibt es Parallelen? Ich meine, außer dass beide sehr jung sind.
Die gibt es ganz sicher. Ich glaube, dass der Matthias Jeißle, und das wird beim Julian Nagelsmann nicht anders sein, einen super Draht zu den Spielern hat. Also ich habe von keinem Spieler jetzt in inoffiziellen und offiziellen Gesprächen irgendwo herausgehört, dass da der Kontakt nicht stimmt. Also, und der hat den Jungs in Salzburg zumindest einmal von Anfang an klar ggemacht, es zählt das Leistungsprinzip. Und zack, bumm, Niki Seibald war von Anfang an Stammspieler. Zu Recht. Also, und er scheint das, was er verspricht, und kommuniziert zu halten. Und da schätze ich, gibt es eine große Parallele zum Julian Nagelsmann.
Ja, ist es so? Julian Nagelsmann ist natürlich...
Ich glaube, mit jedem Spieler wird er jetzt nicht Best Friend sein, aber mit den meisten auf jeden Fall.
Und Nagelsmann oder Jeißle?
Nagelsmann.
Ja, okay.
Jeißle hat er ja schon gesagt, ne?
Ja.
Super Verhältnis zu allen.
Ja.
Nagelsmann, was noch dazu kommt, ist natürlich auch im Verein gern gesehen, weil er sich nahbar gibt. Er hat gesagt, er möchte nicht dieser Außerirdische sein. Der geht zum Beispiel zum Mitarbeitervolleyball mit den Bayern-Mitarbeitern. Ne? Der ist beim Paddeltennis, gibt es ja die Fotos. Mitarbeiter dürfen auf seinem Elektro-Skateboard fahren. Also der macht es schon clever, dass er gleich mal den gesamten Verein hinter sich bringt. Und das kommt ihm ja auch zugute, wenn es einmal nicht läuft. Ne? Der wird ja jetzt nicht gleich angezählt.
Na, mir ist auch noch in Erinnerung diese Hauptversammlung, bei der es ja auch unangenehme Themen gegeben hat, wie Katar zum Beispiel und den Sponsor. Und irgendwie hat man den Eindruck, bei Nagelsmann, der ist Pressesprecher, Außenminister, der macht auch die Arbeit von Kahn, Heiner und Salihamidzic mit.
Oder? Ja, da hat sich der Verein nicht mit Ruhm bekleckert. Und da hat er ja zum Teil diese Pressearbeit hat er übernommen, weil er mit einer Weitsicht, mit einer Ruhe hat er das erklärt und wie die Sachlage ist, was überhaupt nicht seine Aufgabe ist. Und also Freund ist er mit Sicherheit nicht. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass du Distanz zu den Spielern hast. Also Freund kannst du nicht sein mit den Spielern, aber er hat mit Sicherheit ein sehr gutes Verhältnis. Sonst kannst du den Erfolg in Hoffenheim, in Leipzig und jetzt auch in München in kurzer Zeit nicht haben. Aber man muss natürlich dazu sagen, das war jetzt eine schwere Zeit, neue sportliche Führung mit Oliver Kahn, aber sie haben jetzt natürlich immer gewonnen. Also eine richtig heiße Phase, selbst beim 5-0. Also ich könnte mir vorstellen, wie du richtig sagst, ein anderer Trainer wäre da schon angezählt worden, wenn du 5-0 verlierst, auch wenn du nicht dabei bist. Dann haben sie, wie gesagt, in Augsburg das Frankfurt-Spiel, jetzt in Bochum. Das heißt, man ist 6 Punkte vor, Champions League ist man dabei, lösbare Aufgabe. Bisher haben wir gewonnen, es ist alles ruhig.
Aber Frage, wenn jetzt gegen Salzburg...
So ist es. Und da muss man natürlich dann auch schauen, wie er reagiert. Also das kann in München sehr schnell gehen. Das wissen wir, das weiß ich.
Aber bisher muss ich sagen, man sagt immer, man vergisst immer, wie alt oder wie jung er eigentlich ist. Aber er hat natürlich schon sehr viel Erfahrung und das merkt man. Und er ist ein Visionär, er hat, was er mit den Spielern macht, wie er Spieler auch besser gemacht hat in der Vergangenheit. Das ist herausragend. Die hoffen immer, vor dem Abstieg zu retten und bringen das in die Champions League. Also er ist ein außergewöhnlicher Trainer, aber es ging natürlich jetzt immer bergauf. Und wie gesagt, man muss da mal schauen, wenn es mal ein, zwei Spiele hintereinander oder jetzt am Mittwoch vielleicht, wenn es nicht so läuft, was dann passiert. Aber dass er eines der größten Trainertalente, wenn man das so sagen darf, in Europa ist, das ist unbestritten.
Es gibt ja am Mittwoch eine Premiere bei diesem Champions League Achtelfinale in Salzburg, denn noch nie in der Champions League Geschichte hat es ein Trainerduell gegeben, wo in Summe die beiden Trainer knapp 68 Jahre jung sind. Hermann Gerland, 67, quasi ein Gerland, ein Jaisler und ein Nagelsmann. Aber es ist schon beachtlich, dass die Trainer immer jünger werden, wobei sie jetzt gleich sagen können, mit Ancelotti gibt es natürlich dann auch noch den einen oder anderen, der mit viel Erfahrung auch arbeitet.
Ja.
Aber ist das so beachtenswert?
Ja, beachtlich, muss man sagen. Großartige Trainerkarriere bis jetzt. Man muss sehen, wie es weitergeht.
Ja. Aber wie beobachten Sie das, wie Nagelsmann das macht? Auch nachdem Sie den FC Bayern in- und auswendig kennen, ist ja für ihn auch nicht so einfach. Der kommt daher mit 34 im Sommer aus Leipzig und hat plötzlich doch eine ganz andere Außendarstellung und hat intern muss er arbeiten, Außendarstellung mit Medien haben wir da Fans. Das ist ja sicherlich viel, viel mehr als in Hoffenheim und in Leipzig.
Ja, das hat er mit Bravour bisher gemacht. Ja.
Aber mit 34 ist das...
Ja,
das
ist super.
Ja?
Ja, der macht das gut.
Aber also Sie bemerken das, dass er das gut macht. Und wie sehen Sie auch seine inhaltlichen Arbeiten, wie er mit der Mannschaft umgeht?
Ja, ich bin noch nicht mehr da.
Aber Sie beobachten, wie die Mannschaft spielt und wie sie arbeitet. Ja, wie sie sich weiterentwickeln. Ist das für Sie der logische Weg? War das auch der richtige Schritt, dass Nagelsmann verpflichtet wurde vom FC Bayern?
Wie soll ich das beurteilen können?
Sie können eine Meinung haben.
Ich habe mit Hansi Flick überragend zusammengearbeitet. Hansi Flick war ein überragender Trainer, der alles gewonnen hat. Mhm. Und dann ist es auseinandergegangen und dann ist Julian Nagelsmann gekommen und der ist sehr erfolgreich. Der war vorher sehr erfolgreich bei den anderen Vereinen. Dann ist das ein logischer Schritt, dass Bayern München dann einen erfolgreichen jungen Trainer verpflichtet.
Ja.
Ich denke.
War das für Sie eine Überlegung, noch beim FC Bayern zu bleiben?
Nee, ich hatte ja noch einen Vertrag, ich habe aufgehört, freiwillig. Aber ich hatte 25 wunderschöne Jahre und ich werde nie irgendwie schmutzige Wäsche waschen. Nein, das ist, wie gesagt, ich war sehr zufrieden und ich war sehr glücklich, als Hansi Flick mich anrief und sagte, Hermann, komm, hilf mir mit bei der ersten Mannschaft,
ja.
Dass ich vom Campus...
Das glaube ich, dass Sie schon Jahre haben. Achtmal Meister, zweimal
Champions League. Neunmal.
Neunmal? Habe ich einen vergessen?
Neunmal. Ja. Und einmal deutscher Amateurmeister mit Tennis Borussia, nicht vergessen, bitte.
Ja.
Der A-Jugend wurde man nicht Meister. Haben so gute Mannschaften gehabt, zweimal kein Meister.
Ja. Ja. Und warum nicht?
Ja, aber der Trainer hat falsch aufgestellt. Und der Trainer konnte... konnte nicht damit rechnen, dass Markus Münch auf einmal übrigens gegen Ralf Rangnick, ne? Also wir haben in Stuttgart 3-1 verloren und zu Hause führten wir 3-1 bei Halbzeit und kurz nach Halbzeit hält einer den Markus Münch fest und der holt aus und streckt den einen nieder, rote Karte. Danach machen wir noch ein Tor aus unerkenntlicher, warum das aberkannt wurde, weiß bis heute noch keiner. Und dann haben wir das Elfmeterschießen verloren und hinterher ist Stuttgart ja deutscher Meister geworden. Aber
schöne Geschichten, aber irgendwie schließt sich der Kreis, weil Sie sagen Ralf Rangnick. Ohne Ralf Rangnick wird es wahrscheinlich auch nicht, mit Sicherheit nicht Salzburg und letztlich auch Leipzig in dieser Form geben, denn er war der Mastermind. Das ist auch mittlerweile allgemein anerkannt, muss man so festhalten.
Über das brauchen wir nicht lange diskutieren. Ja.
Aber ich kann dazu sagen, da ist Marc Hinle und Thomas Schneider rausgekommen in die erste Bundesliga. Ich weiß nicht, wie viele Spiele die zusammen gemacht haben. Nur bei uns ist Gospodarik, Eberl, Bubble, Münch, Nährlinger, Hamann, Jenny rausgekommen. Werner Protzel, zweite Liga noch und noch ein paar zweite Liga. Aber ich denke.
Kennt jeden Jahrgang.
Aber ich denke. Jetzt frage ich, was ist wichtiger? Ne? Ich wär unheimlich gerne mit denen deutscher Meister geworden. Ja. Weil wir waren die beste Mannschaft Deutschlands. Wir waren in Japan und haben Sowjetunion abgefiedelt und Afrikameister. Wir haben gegen jede Drittligamannschaft haben wir gewonnen. Ne?
Ja, war mit Sicherheit eine schöne Zeit, aber ich glaube, am Ende ist es auch so ganz gut gelaufen. Mit Didi Hamann hat mit den Bayern die Meisterschaft gewonnen. Und Didi, wir dürfen natürlich auch
immer gern die Bilder zeigen, auch jetzt hier auf Sky Sport Austria, nämlich 2005. Es geht ja um die Champions League, der Henkel Pott, und den hat dann auch Didi Hamann in die Höhe gehalten mit dem FC Liverpool. Nach einem unvergesslichen Finale.
Ja,
praktisch jedes Jahr wird man darauf angesprochen, oder?
Ja, jetzt nicht mehr. Also wenn es wieder losgeht, dann vielleicht. Aber du warst halt auch das Quäntchen Glück. Und wir waren gegen eine übermächtige Mannschaft, 3-0 hinten zur Halbzeit.
FC Milan. Da sehen wir da Smica.
Aber da sieht man, und vielleicht sollten die Salzburger sich das auch anschauen, wenn du, selbst wenn du gegen die besten Mannschaft spielst, und wie gesagt, wenn du jetzt die AC Mailand 11 mit Maldini, mit Cafu, mit Nesta, mit Stam, Del Piero,
Shevchenko,
Seedorf, ja. KK, also es war Weltauswahl. Ja, und die waren 3-0 vor gegen uns, und das zeigt auch, wenn du die besten Mannschaften, wenn du ihnen Fragen stellst, wenn du sie unter Druck setzt und vielleicht verwundest, dann machen die besten Mannschaften Fehler. Und das wird bei den Bayern nicht anders sein. Am Mittwoch, wir hatten zur Halbzeit natürlich nicht gedacht, dass das geht. Ich dachte, wenn wir eins schießen, bin ich mir sicher, wir schießen ein zweites. Und da muss man schauen. Und wie gesagt, wir haben das erste geschossen und haben innerhalb von 6 Minuten 3 Tore gemacht. Hatten dann Glück, dass wir ins Elfmeterschießen kommen, dass wir dann gewonnen haben. Aber ich glaube, das soll für die Salzburger sollte das vielleicht ein Motivationsvideo sein, wenn du die besten Mannschaften, die können so gut sein, wie sie wollen, wenn du die unter Druck setzt und wenn du die beschäftigst, dann machen auch die Fehler. Und ich glaube, da liegt die Chance der Salzburger am Mittwoch.
Ja, Mittwoch. Also ab 19.30 Uhr übertragen wir hier auf Sky Sport Austria das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Salzburg und dem FC Bayern München. Experten sind übrigens Oliver Glasner und Jesse Marsch, also zwei, die Salzburg-Vergangenheit haben. Aktuell eben Oliver Glasner, Frankfurt-Trainer, und Jesse Marsch auf der Suche nach seinem Leipzig-Abenteuer. Übrigens, das Schiedsrichterteam steht fest, ein englisches, inklusive Videoschiedsrichter, angeführt von Michael Oliver, dem erfahrenen Premier League-Schiedsrichter aus England. Und morgen natürlich schon zum Auftakt 2 Achtelfinalspiele, beide hochinteressant. Zum einen Real gegen Paris Saint-Germain, also zu Gast Real David Alaba in Paris, und zum anderen Manchester City zu Gast bei Sporting Lissabon zu sehen. Ab 20 Uhr Lothar Matthäus und Franco Foda werden morgen die Experten auf Sky Sport Austria sein. Ich bedanke mich für eine hochinteressante Runde, für interessante Gespräche und auch Fußballweisheiten. Danke Hermann Gerland, danke Didi Hamann und danke an meine beiden Kollegen Philipp Kessler und Valentin Snobe.
Dankeschön.
Danke Ihnen fürs Dabeisein, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Wiederschauen. Machen Sie es gut.